Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Die Weichen für einen der größten Wohnungskäufe der letzten Jahre sind gestellt. Nach RBB-Informationen haben die Aufsichtsräte der städtischen Gesellschaften HOWOG und DGWO dem Ankauf von rund 15.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten aus dem Bestand der privaten Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia zugestimmt. Die Einzelheiten dazu hat Landespolitik-Korrespondent Boris Hermel.
Damit hat der Wohnungsdeal zwischen dem Land Berlin und den Unternehmen Deutsche Wohnen und Vonovia die entscheidende Hürde genommen. Den Kaufpreis von 2,4 Milliarden Euro sollen die drei städtischen Gesellschaften HOWOG, DGWO und Berlinovo bezahlen. Am Freitag hatte bereits der Aufsichtsrat der landeseigenen Berlinovo grünes Licht gegeben. Mit dem Geschäft sollen rund 14.750 Wohnungen und etwa 450 Gewerbeeinheiten wieder in städtische Hand gelangen. Die meisten Wohnungen im Verkaufspaket liegen in Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Neukölln, Reinickendorf und Friedrichshain-Kreuzberg. SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz hatte den Deal im Vorfeld als einen guten Vertrag, vor allem für die betroffenen Mieterinnen und Mieter, bezeichnet. Die Koalitionspartner Grüne und Linke und die Opposition dagegen hatten harsche Kritik an dem Geschäft geübt. Ihr Unmut bezog sich vor allem darauf, dass der Deal am Abgeordnetenhaus vorbei geschieht, indem die Wohnungsbaugesellschaften die Ankäufe über Kredite finanzieren. Grüne und Linke zweifeln daran, dass die städtischen Gesellschaften den Kauf finanziell schultern können. Sie befürchten, dass nötige Investitionen für den Neubau in Zukunft unter der Finanzlast der Ankäufe leiden könnten. Zudem kritisieren sie, dass dem Parlament nur sehr wenige Informationen über die Qualität der Wohnungen und den möglichen Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf vorgelegt worden seien. Die Grünen haben deshalb schon die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nach der Wahl ins Gespräch gebracht. Auch die oppositionelle FDP argumentiert, dass die Ankäufe am Ende doch indirekt durch den Landeshaushalt finanziert werden könnten, nämlich falls das Parlament im Nachhinein Geld für die Wohnungsbaugesellschaften nachschießen müsste, um Neubaupläne zu finanzieren. SPD-Finanzsenator Kollatz hingegen erklärte, nun seien alle rechtlichen Voraussetzungen für die notarielle Beurkundung des Deals erfüllt. Der geplante Wohnungsankauf sei fast am Ziel.
Informationen aus der landespolitischen Redaktion von Boris Hermel waren das. Festgefahren heißt es ja gerne mal in Tarifkonflikten, und bei den Berliner Kliniken Vivantes und Charité kann man das wohl auch so deutlich sagen. Die Vivantes Geschäftsführung hat jetzt bekannt gegeben, dass sie kein neues Angebot vorlegen will. Der Streik des Pflegepersonals geht weiter und wird sogar noch ausgeweitet. Laut Verdi sollen ab Dienstag ganze Stationen zur vorübergehenden Schließung angemeldet werden. Klingt akut, ist aber leider oft Alltag in den landeseigenen Krankenhäusern. Inforadio-Reporterin Oda Tschewski über Berliner Kliniken am Limit.
Bislang seien aufgrund des Streiks mehr als 700 Betten gesperrt worden. Ab morgen werden es dann mehr als 900 sein, so Christina Czenet, Sprecherin von Vivantes. Und das seien nicht die einzigen Konsequenzen des Ausstands.
Das hat zur Folge, dass wir auch unsere Rettungsstellen zeitweilig bei der Feuerwehr von der Versorgung abmelden mussten. Besonders schwerwiegend ist, dass die Schlaganfallversorgung für Spandau stark eingeschränkt ist, ebenso wie die kardiologische Versorgung am Humboldt-Klinikum in Reinickendorf. Insgesamt konnten nur ungefähr ein Viertel bis die Hälfte aller Operationen stattfinden. Das heißt, dass auch zahlreiche Tumoroperationen verschoben werden mussten, was für die Betroffenen besonders dramatisch ist.
Dr. Ilona Köster-Steinebach, Geschäftsführerin des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, hingegen unterstützt den Streik. Eine Gefährdung für die Patienten gehe nach ihrer Einschätzung weniger vom Streik aus, und auch die Schließungen seien für sie nichts Neues.
Natürlich haben die Krankenhäuser in Einzelsituationen dann auch die Möglichkeit, eine Station zu sperren oder einzelne Betten zu sperren. Das findet aber auch unter Normalbedingungen aufgrund des Pflegepersonalmangels derzeit schon statt.
Gemessen an anderen vergleichbaren Ländern ist die Pflegesituation in Deutschland desaströs. Allein 15% der Arbeit im Krankenhaus wird einer Studie zufolge auf Schadensbegrenzung verwendet. Denn auch die Folgen mangelhafter Hygiene, fehlender Mobilisierung, Aufklärung und Versorgung müssen behandelt werden. Die Gefährdung von Patienten hat, so Ilona Köster-Steinebach, lange vor dem Streik begonnen.
Es gibt sogar einzelne Aussagen, dass die Notbesetzung möglicherweise sich gar nicht so sehr von der aktuellen Normalbesetzung unterscheidet, vielleicht sogar positiv von selbiger unterscheidet. Das liegt daran, dass wir typischerweise in Deutschland einen hochgradigen Pflegepersonalmangel haben. Also insofern kann man gar nicht sicher davon ausgehen, dass tatsächlich es Lücken bei der Patientensicherheit gibt, die es sonst nicht auch geben würde.
Das Angebot, das die Arbeitgeber am Freitag vorgelegt hatten, wurde abgelehnt. Es sei unzureichend, so die Gewerkschaft Verdi. Vorerst gibt es also an den Berliner Kliniken keine Einigung.
Informationen von Inforadio-Reporterin Oda Tischewski. Bundesweit sind momentan laut Robert-Koch-Institut gut 62% der Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Zu wenig, sagt die Bundesregierung und warnt vor einer vierten Infektionswelle. Mit einer Impfaktionswoche sollen jetzt noch viele Unentschlossene überzeugt werden. Impfen ohne Termin im Einkaufszentrum, im Impfbus oder vor der Bäckerei. So der Plan. In Brandenburg gibt es allerdings nur wenige Angebote. Und selbst da ist die Nachfrage bisher gering, hat RBB-Reporterin Lisa Steger erfahren. Sie hat das Impfzentrum Potsdam besucht.
Das Zelt des Impfzentrums Potsdam ist leer und nur wenige Interessierte stehen vor der Tür. Eine davon ist die 40-jährige Sozialpädagogin Mandy Binas.
Ich war eigentlich nicht fürs Impfen. Ich habe gedacht, ich kriege das auch so hin ohne Impfen. Aber dann kamen so viele Einschränkungen und so viele Schwierigkeiten auf mich zu, dass ich mich jetzt entschlossen habe, dass dann eigentlich gegen meinen Willen zu tun.
Schon mehrfach musste sie sich testen lassen, um einen Elternabend zu besuchen. Das ist ihr zu umständlich. Die 54-jährige Susanne Denke hat sich von ihrer Familie überreden lassen. Monatelang wollte sie nicht.
Weil ich Bedenken hatte gegenüber der Impfung. Also ob die verlässlich ist, ob es da Probleme gibt. Ich bin auch Heilpraktikerin.
Bis zu 80 Menschen pro Stunde könnten im Impfzentrum Potsdam auch ohne Termin immunisiert werden. Doch nur 20 pro Stunde erscheinen, sagt die Leiterin des Zentrums Marie Trebke. Sie hofft, dass es mehr werden.
Wir können im Moment jede einzelne Person ansprechen, ab 12 Jahren bis hoch ins stattliche Alter bis zu 100 und älter. Denn wir führen seit kurzem jetzt auch die Drittimpfungen durch und somit ist die Zielgruppe sehr, sehr breit gefasst für uns.
Gut 54% der Brandenburger sind vollständig geimpft. Das Land liegt auf dem zweitletzten Platz. Trotzdem gibt es heute in ganz Brandenburg nur 9 Angebote zum spontanen Impfen. In den nächsten Tagen wird es nicht viel besser. Auffallend, Südbrandenburg ist kaum vertreten. Thomas Bergner, Ordnungsdezernent in Cottbus, sieht keinen Bedarf.
Es ist so einfach. Wir haben so viele Hausärzte in der Stadt. 100, die impfen. Einfach sich dort melden. Und wenn es Probleme gibt, sich dort zu organisieren, was diese Termine gibt, dann bitte an den Verwaltungsstab wenden, an die Stadt Cottbus. Wir unterstützen und helfen, um uns letzten Endes erstmal alle zu schützen, aber auch wieder ins normale Leben zu entlassen.
Das Gesundheitsministerium in Potsdam hat nach eigenen Angaben keinen Einfluss darauf, wie viele Impfaktionen für Kurzentschlossene es gibt. Verantwortlich, so ein Sprecher, sind dafür die Kommunen.
Das berichtet RBB-Reporterin Lisa Steger aus Potsdam. Und wie die Impfaktion unter dem Hashtag Hier wird geimpft in Berlin eingelaufen ist, das hat sich unsere Reporterin Miriam Keuter im Einkaufszentrum Boulevard Berlin in Steglitz angesehen.
Die Tische und Computer, die waren gerade erst hier aufgebaut. Da hatte sich schon der Erste spontan für eine Impfung entschieden.
Weil ich gerade hier vorbeigelaufen bin, darum. Ich mach das jetzt fertig, weil das jetzt gerade hier ist, darum. Weil ich sonst keine Zeit hatte.
Eigentlich ist das hier ein Corona-Testzentrum. Für die kommenden 7 Tage wird aber hier der Impfstoff von Moderna gespritzt. Personalausweis reicht übrigens aus. Theoretisch könnten hier zwischen 10 und 19 Uhr 200 bis 300 Berliner geimpft werden. Bis zum Mittag waren es jetzt gerade 10 spontane und darunter war auch Silvia aus Steglitz.
Weil ich hier um die Ecke wohne und weil ich jetzt erst fällig bin zum Impfen, weil ich Corona erkrankt war und kann das jetzt erst machen.
Wollten Sie nicht bei Ihrem Arzt?
Doch, hätte ich auch machen können, aber erst nächste Woche.
Und es war Ihnen jetzt wichtig, das so schnell zu machen?
Ja, ich wollte das jetzt erledigt haben.
Wie finden Sie das generell, so ein spontanes Angebot?
Ja, finde ich sehr gut. Man soll es den Menschen leicht machen.
Ob es funktioniert, wird sich zeigen. Die Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi ist eben noch mal vorbeigekommen. Und sie glaubt auf jeden Fall daran, dass dieses Angebot noch viele Berliner erreichen wird, weil, wie sie sagt, es noch viele gäbe, die nicht strikt gegen eine Impfung sind.
RBB-Reporterin Miriam Keuter war das. Und falls Sie sich auch spontan noch impfen lassen wollen, auf rbb24 unter Corona finden Sie die Orte und Termine für die Impfaktion diese Woche. Wenn das Wort Tesla fällt, dann ist das Wort Streit nicht ganz weit. Um die Tesla-Fabrik in Grünheide streiten sich Befürworter und Gegner ohne Ende. Vor knapp einem Jahr in der Erkneraner Stadthalle um Wassernutzung, Energiebedarf, Umweltschutz, Artenschutz, Lärmschutz. Jetzt stand der zweite Erörterungstermin an. An der Erkneraner Stadthalle war es aber erstaunlich still. Warum, erklärt RBB-Reporter Phil Beng. Erinnert zunächst aber an den Auflauf vor etwa 12 Monaten.
Es ist noch nicht ganz ein Jahr her, da drängten sich Tesla-Befürworter und Gegner dicht an dicht vor und in der Stadthalle Erkner, um das Für und Wider der E-Autofabrik in Grünheide zu diskutieren. 8 Tage lang ging es hoch her, von hitzigen Wortgefechten bis hin zu konstruktivem Austausch. Heute sollte es hier ganz ähnlich weitergehen. Tesla hat seine Bauanträge überarbeitet und erweitert, will jetzt zum Beispiel neben dem Autowerk auch eine riesige Batteriefabrik bauen. Gesprächsbedarf gäbe es also allemal. Die Stadthalle Erkner war auch schon angemietet, doch letztendlich wurde der Präsenztermin abgesagt. Für Axel Heinzel-Berndt, Naturschutzreferent beim BUND, eine herbe Enttäuschung.
Die Genehmigungsbehörde hat eben gesagt, dass angesichts der Corona-Situation die Gefahr zu groß ist. Wir denken aber, dass in einer Zeit, wo Fußballspiele stattfinden können mit Zuschauerinnen und Zuschauern, so ein wichtiger Erörterungstermin nicht einfach ausfallen darf.
Die Behörden aber wollen kein Superspreader-Event riskieren, trotz der niedrigen Corona-Inzidenzen in Brandenburg. Für alle 813 Einwender, die theoretisch teilnehmen dürften, sei in der Stadthalle unter Beachtung von Abstandsregeln einfach nicht genug Platz. Stattdessen wird nun eine 3-wöchige Online-Konsultation angesetzt. Die Idee: Alle Einwendungen zur Fabrik werden gesichtet, zu Themenblöcken zusammengefasst und von Fachbehörden einerseits und Tesla andererseits kommentiert. Diese Stellungnahmen werden für alle einsehbar auf einer Internetplattform veröffentlicht. Die Einwender können dann darauf noch einmal eingehen, nur eben per Mail oder Brief anstelle des Saalmikros. Eine vergleichsweise schleppende Form des Dialogs. Vom Ergebnis der Erörterung erhoffen sich die Kritiker der milliardenschweren Industrieansiedlung allerdings ohnehin nicht viel, so Axel Heinzel-Berndt vom BUND. Doch immerhin könnten dabei strenge Auflagen für den Fabrikbau und späteren Betrieb herauskommen.
Dass jetzt die Genehmigungsbehörde zum Ergebnis kommt, dass die Anlage insgesamt nicht genehmigungsfähig ist, damit rechne ich persönlich nicht. Aber es besteht ja dann die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, Widerspruch gegen die Genehmigung und letztlich Klage einzulegen.
Doch bevor geklagt werden kann, muss erst einmal die Genehmigung erfolgen. Insofern ist die Online-Konsultation also nicht nur für Tesla, sondern auch für die Gegner ein wichtiger Schritt auf der Zielgeraden.
Die Online-Konsultation soll nun Ende nächster Woche beginnen, Phil Beng berichtete. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, den gibt es auch als Podcast in der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.